Glückliches Leben. Das ist das Thema von diesem Gottesdienst. Glückliches Leben. Dürfen wir hier darüber nachdenken? Ist das nicht irgendwie etwas Schillerndes, etwas so Leichtes, so Wohlfühlgesellschaft und alles muss toll und leicht sein und wir verbinden so ein Bild damit? Am Strand des Lebens im Paradies, wo selbst die Steine so geformt sind, dass man den Eindruck hat, da kann ich mich jetzt drauflegen und es geht mir gut. Ist das glückliches Leben? Verbinden wir das damit, wo all die Sorgen und Lasten des Lebens einfach wegschwimmen und wir den Moment genießen? Oder ist es eher so etwas? Endlich geht ein Traum in Erfüllung. Wir finden unseren Lebenspartner und alles um uns drumherum verschwimmt. Und wir sind auf der Insel der Glückseligkeit, haben einander und alles andere verschwindet. Ist es das? Oder ist es das? Dann ein eigenes Kind, ein eigenes Fleisch und Blut. Plötzlich sieht man im Ultraschall, hört man das Herzschlagen von einem neuen Menschen und man weiß, das ist von dir und von mir als Ehepaar. Ist es das, was einen dann mit Glück erfüllt? Ist das glückliches Leben? Oder erst das? Wenn davon mindestens 6 an der Reihe sind. Ja, 5 Burschen und dann noch ein Mädel. Oder andersrum, wie auch immer wir uns das vorstellen. Ist das Glück? Glückliches Leben? Bei den meisten hört es schon vorher auf. 2. Wir sagen mittlerweile, alle guten Dinge sind 4 hierbei. Kann man so nicht sagen. Aber manche denken, ja, wenn ich Familie habe, dann ist das Glück. Dann ist das glückliches Leben. Oder ist es eher das, dass wir uns auf die Wissenschaft fokussieren, auf Wissen, weil wir wissen, Wissen macht, gibt Macht. Und wir stecken alles in unsere Karriere, wir eignen uns Wissen an und denken, das ist glückliches Leben. Und wir springen von Treppchen zu Treppchen im Erfolgsrausch, glückliches Leben. Oder eher so etwas, von all dem weg, einfach nur laut und kräftig, motorisiert, in den Lüften, ich kann sowas nicht, das bin ich nicht. Aber ich stelle mir vor, ja, sowas ist was Besonderes. Ist was ganz Besonderes. Mehrere Pferdestärken in der Hand und dann gib ihm frei sein. Oder ist es eher das, dass wir so mit den Elementen der Welt uns vereinen und dahergleiten in den Wellen? Das sind so Momente, Augenblicke, die, glaube ich, wirklich etwas von Glücklichsein haben. Aber es sind eben nur Momente. Und man kann es steigern, fast ins Unendliche. Man kann immer wieder etwas Neues erfinden und ist dann vielleicht irgendwann mal so, dass man sich fragt, was kostet die Welt? Mit einem eigenen Hubschrauberlandeplatz auf so einer Yacht. Ich habe so ein Boot mal nicht ganz so groß gesehen, das war sehr eindrucksvoll. Alle fragten sich, warum schippert das Ding nur so langsam daher? Und auf einmal knarrte es in der Luft, kam Hubschrauber, landete drauf. Und auf einmal dröhnte das Ding und fuhr weg, weil der Boss zu Hause war. Es sind schon eindrucksvolle Bilder und so Momente, die haben was. Oder ist es nochmal ganz zurück dies hier, das Einfache im Leben, wo du sagst, nee, das ist es alles nicht. Es ist die Natur, der Frühling, wenn das neue Leben so heraussprießt und das Eichhörnchen in seiner Eleganz daher schwingt. Ist es das? Was ist es? Wenn wir uns dann am Ende des Lebens fragen, war es das? Und was bleibt von alledem? Was bleibt von dem Zirkus des Lebens, von der Laufbahn? Und wenn wir diese Frage nicht gut beantworten können, dann krachen wir in die Bande. Das ist jetzt ein gestelltes Bild, muss sich keiner Sorgen machen. Aber ich glaube, so sieht es manchmal im Leben tatsächlich aus. Dass wir hinausfliegen, manches ausprobiert haben und merken, das waren Momente des Glücks, aber es ist nicht glückliches Leben. Was ist glückliches Leben? Dürfen wir darüber nachdenken? Oder bleibt es bei diesen Bildern, die für die meisten von uns ein Traum bleiben und wir sind mit ein bisschen weniger zufrieden? Ist ja gut, Träume zu haben. Ja. Ich stieß vor ein paar Wochen mal auf einen Facebook-Post von jemandem, den ich kannte und dachte, interessant. Er hat nämlich auf einer Homepage einer Gemeinde bei uns im Oberbergischen Kreis Folgendes gefunden und hat dann dazu dieses genau hier geschrieben. Gerade entdeckt habe ich folgenden Satz. Gott will, dass alle in Oberberg glücklich sind. Das steht dort wirklich auf der Homepage drauf, das ist in deren Leitbild der Gemeinde. Und jetzt seine Ausführung. Was ist das für eine verkürzte, oberflächliche Theologie? Es gibt Zusagen Gottes in der Bibel, aber die Zusage von Glück ist mir unbekannt. Oder habe ich etwas übersehen? Ist das doch der Impuls, den wir haben, so erstmal an Glück? Es ist so weltlich, das ist so das Äußere, das sind so Dinge, die sind so vergänglich. Und wir würden das unterstreichen und sagen, ja, hör mal, du hast recht. Und wie kann man es wagen, ja, als moderne Kirche vielleicht, ja, typisch, die stellen so etwas ins Schaufenster ihrer Gemeinde. Wir wollen, dass alle Menschen im Oberbergischen Kreis glücklich sind. Alle Menschen in Gusternhain sollen glücklich sein. Ist das eine berechtigte Frage? Ich möchte sie in dieser Predigt beantworten und diese Frage tatsächlich so stellen. Glückliches Leben. Die Frage nach Glück fühlt sich vielleicht nicht richtig an, weil wir es mit schillerndem Inhalt füllen und diese Möglichkeiten gibt es, ja, die aber dann nichts mit der wirklichen, mit der nüchternen Lebenswirklichkeit zu tun haben. Wir sind geprägt mit Leid, mit Krankheit, mit unseren Begrenzungen, mit dem Zerbruch in unserem Leben und merken, nein, das ist es nicht. Und laufen in unserem Hamsterrad des Lebens und verdrängen diese Frage, vor allem im Gottesdienst. Aber das Streben nach Glück ist so alt wie die Menschheit selbst. Die Suche nach Glück, sie bestimmt unser Leben und sie drängt sich immer wieder auf. Jemand sagte mal Glück, jeder wünscht es sich, doch die wenigsten behaupten es wirklich zu haben. Und man braucht ja auch irgendwie etwas, um motiviert zu sein, um die Dinge des Lebens so anzupacken. Und es gab viele Philosophen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, die geforscht haben und zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. In unterschiedlichen Epochen der Weltgeschichte, ja, gab es so eine Vorzeigemeinung und drei davon sind zum Beispiel diese hier. Das eine, man findet es in der Untätigkeit. Man findet es, wenn man aufhört, dem Glück oder anderen Zielen hinterherzulaufen. Einfach da sein. Aussteigen. Nicht in der Betriebsamkeit des Lebens untergehen. Von all dem einfach mal Abstand nehmen. Das war so eine Ausführung von Philosophen. Die andere, Glück ist die Folge von richtigem, tugendhaften Handeln. Das ist Glück. Es ist eine Folge von, wenn du Dinge in deinem Leben richtig tust. Wenn du fleißig bist, wenn du erfolgreich bist, so nach dem Sinne, mach dein Glück. Oder Glück ist das Erleben von Lust und die Abwesenheit von Schmerz. So drei ganz unterschiedliche Definitionen von glücklich sein. Was wäre deine? Was wäre eure? Ich glaube, so von der Seite betrachtet das Mittlere. So, erst einmal, so rein menschlich. Fleißig, erfolgreich, wir packen es an. Wir machen es. Und es hilft auch. Es hilft definitiv. Aber ist es alles? Die Geschichte lehrt uns, nein, es ist nicht alles. Und wir müssen da genauer hinschauen. Als ich dann diesen Post so las, dachte ich, ich schaue mal in der Bibel, ich gucke einfach mal in der Konkordanz, wie viele Stellen gibt es überhaupt in der Bibel, weil er sagte, ja, da gibt es nichts zum Thema glücklich sein. Und ich merkte, da steht ganz, ganz viel zum Thema Glück, glücklich sein, Glückseligkeit. Wirklich viele Aussagen, die in der Bibel genau dieses Thema aufgreifen, im Alten und im Neuen Testament. Und genau hingesehen ist es absolut eine absolut berechtigte, eine attraktive und zentrale Frage, weil es die Sehnsucht von uns Menschen ist. Das treibt uns letztendlich wirklich an. Wir wollen glücklich sein. Alles, was lebt, möchte blühen. Ein Kind, das geboren wird und gesund ist, möchte sich entwickeln. Eine Pflanze, die dann sprießt, auch jetzt im Frühling, wo die neue Kraft da so aus der Natur da hineingeht, sie will blühen. Und ich glaube, das ist so ein Bild, das Leben schreit nach Glücklichsein. In der Sonne des Lebens zu stehen und Glück auch zu empfinden. Aber wie geht das? Einfach so nicht. Im biblischen Kontext bedeutet Glück, Glücklichsein, zusammengefasst einfach so mal etwas. Glück ist das, was gut ist, was erfreulich ist, wertvoll, schön, wovon reichlich da ist oder etwas, was angenehm ist, was heilbringend ist. Das sind so die Worte, Synonyme für das Thema Glück. Umstände und Begebenheiten, die zu einem Wohlergehen führen. Und deshalb ist es nicht verwerflich. Gott hat die Welt nicht geschaffen, damit wir leiden und unglücklich sind. Und Gott selbst ist ein glücklicher Gott. Und er will, dass seine Geschöpfe Menschen glücklich sind. Wenn wir was in den Garten pflanzen, es gibt so Liebhaber vielleicht, dann freuen wir uns, wenn das aufsprießt. Dann sind wir glücklich, wenn wir merken, ja, da blüht etwas. Und ich bin überzeugt, Gott freut sich, wenn Menschen Glück erleben und danach streben. Aber wie denn jetzt? Ich möchte ein paar Bibelstellen herausgreifen, werde sie exegetisch nicht bis in die Tiefe mit euch hier betrachten, aber kurz mal streifen, was denn die Aussagen der Bibel sind zum Thema Glücklichsein. Was ist es denn konkret? Womit verbindet Gott die Sehnsucht nach Glück? Und was hilft wirklich, glücklich zu sein? Da ist es zum Beispiel Psalm 84, Vers 13. Ich werde nicht alle Stellen vorlesen, aber die möchte ich vorlesen. Psalm 84, Vers 13. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wir sind glücklich, wenn wir Gott vertrauen, so wirklich vertrauen. Wenn wir merken, ja, Gott ist zuverlässig, er gibt meinem Leben eine Grundlage, auf die stelle ich mich, auch in den Stürmen meines Lebens. Er ist eine Autorität, der ich mich unterordnen kann, dem ich wirklich vertrauen kann, auch dann, wenn es drauf ankommt. Psalm 94, Vers 12, auch ein Psalm, den ich vorlesen möchte. Wer von Gott erzogen und gelehrt wird, ja, glückliches Leben, wer von Gott erzogen und gelehrt wird. Psalm 94, Vers 12, glücklich zu preisen ist der Mensch, den du, Herr, erziehst und aus deinem Gesetz belehrst. Und spätestens hier fängt es an, uns nicht wirklich zu schmecken. Erziehung tut uns nicht gut, wenn wir erzogen werden. Ich erinnere mich an manche Situationen, als ich Kind war und mein Vater streng mit mir umgegangen ist. Vielleicht auch zu streng an mancher Stelle, aber trotzdem hat er das Recht und die Verantwortung dafür gehabt, mich zu erziehen. Fühlt sich dann nicht immer gut an. Und diese Aussage sagt Gott gegenüber, er erzieht uns und glücklich zu preisen ist, wer von Gott erzogen wird und gelehrt wird. Und ich würde jetzt sagen, 42 Jahre, ich habe nicht alle Jahre meines Lebens reflektiert gedacht, manchmal habe ich einfach auch gelebt, aber jetzt in der Summe ist es tatsächlich so. Wenn ich mich von Gott erziehen lasse, wenn ich mich von Gott lehren lasse, dann empfinde ich Glück. Nimm diese Aussage einfach für dich erstmal so an. Ich gehe weiter. Psalm 112, Vers 1. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet. Wenn wir wirklich Gott Gott sein lassen und er nicht derjenige ist, der unser Leben einfach nur ergänzt, so als Anhängsel, wenn wir ihn brauchen, als frommes Häkchen, das immer zum Schluss nochmal drankommt, um die Sache so in so einen frommen Mantel zu packen. Glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet. In Ehrfurcht, weil wir wissen, Gott ist Gott, der Herrscher des Universums, der uns die Tür, sein Herz öffnet, uns einlädt, ihm zu vertrauen. Eigentlich kriegen wir das in unserem Verstand nicht gegriffen, aber es ist so da. Und die Voraussetzung, das zu erleben, ist eben diese Einstellung. Gott ist kein Kumpel, er ist nicht einfach nur ein Freund, der gelegentlich mal da ist. Er ist Gott, der Herrscher des Universums. Und wenn wir ihm in Ehrfurcht begegnen, öffnet sich die Tür für glückliches Leben. Oder Psalm 32, Vers 1 und 2. Die Stelle möchte ich auch lesen. Psalm 32, Vers 1 bis 2. Den Buß- und Bettag haben wir in Deutschland ja abgeschafft, brauchen wir nicht mehr, schon länger nicht mehr. Aber diese Aussage wirkt dem so ein bisschen entgegen. Hier sagt David, ungefähr ein Jahr, nachdem er eine schwerwiegende Sünde in seinem Leben verdrängt hat oder versucht hat, sie zu verdrängen, und dann der Prophet Nathan kam und in sein Leben hineinsprach und er zusammenbrach vor dieser schmerzenden Wahrheit in seinem Leben, seine Schuld bekannte und dann rückblickend sagt, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Diese Stelle ist eine sehr, sehr bedeutsame Stelle, weil wir sündigen, weil wir alle sündigen. Jeder ist unterschiedlich, empfindlich, empfänglich, verführbar. Aber wir sündigen. Wir entsprechen nicht in allem den Willen Gottes. Wir tun Dinge, die wir nicht tun sollten. Und wie gehen wir dann damit um? Ist es so, dass wir so durch und durch aufrichtig Schuld bekennen oder nur, soweit es uns hilft? Und merken, so hilft es nicht. So bleiben wir im Nebel, so bleiben wir in der Trübsamkeit, so bleiben wir im Irgendetwas und brauchen immer wieder so Aufputschmittel, um uns besser zu fühlen. Glücklich ist hier so eine doppelte Betonung, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, dem die Schuld vergeben ist, der Lasten ablegen darf und frei ist vor Gott und Menschen. Und ich glaube, dass wir in einer leistungsorientierten, auch frommen leistungsorientierten Gesellschaft hier Nachholbedarf haben. Ich möchte nicht sagen, wir müssen mit allen über alles reden. Aber all das, was einfach nur für uns bleibt. Und der Satan hat Strategien, da spreche ich aus Erfahrung, um uns da hineinzubringen, dass wir uns verbarrikadieren und selbst ein authentisches Gesicht zeigen, aber nur so weit, wie es uns passt. Authentisch wirken, weil wir die Wirksamkeit kennen, aber nicht authentisch sind. Aus dem Tiefsten des Innersten heraus. Und dann wird es tatsächlich gefährlich. Und wenn man den Psalm weiterliest, David beschreibt seine Depression. All seine Kräfte gingen von ihm. Und ich möchte nicht sagen, dass jede Depression darauf zurückzuführen ist. Aber manche vielleicht schon. Und da einfach die Einladung Gottes glücklich zu preisen ist, der, dem der Herr all die Schuld nicht zurechnet. Glücklich ist der, als nächster Punkt, dem es vertraut ist, dem Herrn zu loben. Dem es vertraut ist, mit dem Herrn zu loben. Ich habe hier meine besondere Geschichte. Ich bin russlanddeutsch geprägter Mensch, konservativ. Konservativ hat ganz verschiedene Auswirkungen. Und Gott anzubeten, ihn zu loben, ja, das war alles eher stillschweigend oder ganz leise und so. Aber also die Hände mal auch im Beten oder im Singen zu öffnen, das kann ich bis heute nicht. Ich habe Beton in den Händen. Das steckt einfach in mir drin. Und ich hatte eine besondere Begegnung mit meiner Tochter, mit meiner ersten Tochter, als sie etwa 3 Jahre alt war, waren wir auf der Pfingstjugendkonferenz. Und da ist es schon so, dass manche beim Singen dann auch die Hände heben und Gott anbeten. Und meine Tochter, bei mir auf den Arm damals, tut das Gleiche. Und ich fragte sie nachher, Milene, warum hast du das gemacht? Nicht, Milene, warum hast du das gemacht, sondern Interesse halber, Milene, warum hast du das gemacht? Und dann sagte sie mir wörtlich, weil ich Gott liebe. Sie merkte, das sind Lieder, ja, natürlich, wir reden auch über Gott. Und weil ich Gott liebe, und das war für sie als Kind, wir haben ihr nichts dessen beigebracht, eine ganz natürliche Haltung. Man muss es nicht so machen, will ich nicht sagen. Aber da, wo es in unserem Herzen ist, dass wir uns Gott öffnen und es auch so zeigen, dann dürfen wir das. Und dieser Vers sagt, dem es vertraut ist, dem Herrn zu loben. Nicht, der sich jetzt fragt, wie kann ich dem Herrn loben, damit die anderen merken, dass ich ihn lobe und das richtig, sondern glücklich, dem es vertraut ist, dem Herrn zu loben. Etwas Vertrautes, das stellen wir uns nicht an. Da sind wir zu Hause, da sind wir frei. Und das möchte ich lernen. Und ein Knoten ist gerissen, ja, verschiedenes, wo ich merke, ja, jetzt kann ich Gott anbeten, weil er in meinem Leben auf dem Thron sitzt. Vom Thron der Machbarkeit lässt sich schwer anbeten. Aber wenn er in unserem Leben auf dem Thron ist, dann lässt sich's anbeten. Vorher nicht. Dann helfen noch keine Seminare. Wer Gottes Wort hört und befolgt, glücklich ist der, sagt Jesus selbst, wer Gottes Wort hört und befolgt. Ich streife das jetzt hier. Oder eine andere Aussage ist, in Jakobus, wer standhaft bleibt, wenn der Glaube geprüft ist, sagt Jakobus, glücklich ist der, der dranbleibt, der durch diese Strecken hindurchgeht. Drückt auch aus, es läuft nicht immer wie auf der Autobahnstrecke frei, wie am Sonntagmorgen, sondern manchmal knubbelt es sich, es gibt Unfälle und wir müssen gucken, wie wir klarkommen. Oder auch, wenn wir mit Ewigkeitsperspektive leben. Das sind so einfach, sind so Streiflichter aus der Bibel, die mir deutlich zeigen, die Frage nach Glück ist eine sehr berechtigte und eine sehr wichtige Frage, der wir uns tatsächlich stellen müssen. Und einen Psalm möchte ich noch erwähnen abschließend und da ein bisschen genauer hinschauen. Das ist der Psalm 16 und das ist tatsächlich mein Lieblingspsalm, der dieses Thema zum ganzen Thema macht. Dort schreibt David und sagt: Bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Welch starke, steile Aussagen. Warum kann David das so sagen? Weil seine Umstände entsprechend waren? Nein. Auch seine Umstände waren von Zerbruch, von Härte, von Leid, von Krieg, von Auseinandersetzung geprägt. Und trotzdem schreibt er das so nieder. Warum? Weil sein Glück nicht Momentaufnahmen der Rahmenbedingungen sind, sondern sein Glück ist Gott selbst. Gott ist in ihm. Aufs Neue Testament übertragen würde ich sagen, das Glück ist, oder dürfen wir sagen, das Glück ist in Jesus. Und wenn Jesus die Mitte unseres Lebens ist und wir zu dieser Mitte, dass es uns dahin treibt und dass wir von dieser Mitte dann hinaus gehen, unser Leben gestalten, in die Rahmenbedingungen unseres Lebens hineingehen. Aber wenn er der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens bleibt, dann ist es glückliches Leben. Ich fasse das zusammen mit diesen Aussagen. Wir verfügen nicht über unser Glück. Wir können Glück nicht einfach machen. Es ist unmöglich. Wir können Glück nicht machen. Davon gibt es zuhauf Beispiele Menschen, die alles erreicht haben oder viel erreicht haben und vor dem Scheiterhaufen ihres Lebens stehen und merken, das ist es nicht, was bleibt. Und dann zusammenbrechen und ihr Leben auch wegschmeißen, obwohl sie erfolgreich sind, aber kein gelingendes Leben führen. Erfolgreich sind sie vielleicht, aber ein gelingendes Leben ist es nicht. Wir können Glück nicht machen. Und ich glaube, das ist so eine Strategie des Feindes, dem Gegenspieler Gottes, dass er uns diese Lebenslüge immer wieder und immer wieder als Köder hinlegt. Und wir denken, wenn ich das habe, wenn ich das mache, und es ist es wieder nicht. Und es ist es wieder nicht. Und es ist es wieder nicht. Wir können Glück nicht machen. Nicht die Rahmenbedingungen entscheiden darüber. Das Glück ist tatsächlich in Gott. Gott ist nicht nur Theologie, Theorie, sondern er ist Person. Er ist Beziehung, den wir erleben dürfen, wenn wir uns ihm öffnen. Nicht im Beschreiben aus der Ferne, sondern indem wir ihn kennenlernen, in dem unser Herz aufgeht. Und er hineinleuchten darf in das Dunkle unseres Lebens. Nicht nur in die glänzende Fassade. Damit gibt Gott sich nie zufrieden. Und vielleicht ist das so ein erster Schritt, eben diesen Gott zu erleben. Zu erleben, wie er Leben glücklich machen kann, wenn er hineinleuchten darf mit seinem Licht in unsere Dunkelheit. Und wenn wir dann erleben, das Glück ist tatsächlich nicht in uns, tatsächlich nicht in unseren Rahmenbedingungen, aber es ist in Gott. Ich formuliere das so abschließend: Wir sind glücklich, wenn wir voll und ganz in dem sind, was Gott macht. Wir sind glücklich, wenn wir voll und ganz in dem sind, was Gott macht. Das beschreibt David hier in diesem Psalm 16. Das, was du mir gibst, Herr, das, was du tust, Herr, so all das, was man so auch zwischen den Zeilen liest, da ist das Glück. Warum? Weil Gott da ist. Und deswegen diese Folie auch, kommt gleich nochmal. Ich will mit diesem Bild einfach zeigen an dieser Stelle, ich habe voll Vorbilder. Meine Oma, sie ist schon verstorben und das bin ich, als ich klein war. Sie war eine Frau, die mir in diesem Sinne ein Vorbild ist, war und ist. Sie hatte ein schweres Leben. In Russland, in der Arbeitsarmee, viele, viele Jahre Knechtschaft. Dann eine kleine Zeit in Deutschland, wo wir dann als Familie, als Verwandtschaft hier rüberkamen, wo manches dann blühte und das Leben angenehmer wurde, aber trotzdem vom Kampf geprägt war, zurechtkommen und all diese Dinge, die da so mitschwingen. Dann musste sie viele, viele Jahre ihre Mutter pflegen. Sie wurde sehr alt und war krank und sie musste sie wirklich viele Jahre pflegen. Und sie hat das mit so einer Gütigkeit, mit so einer Liebe getan. Das konnte nicht in ihr stecken. Da war sie für mich und ist sie für mich ein Vorbild. Und als ihre Mutter dann verstarb, bekam ihr Mann einen Schlaganfall und dann musste sie ihn pflegen und sie selber verstarb dann an Krebs irgendwann. Das ist keine Geschichte, keine Biografie, die glänzt, wo man sagt, wow, ein Mensch, erfolgreich und glücklich. Die Rahmenbedingungen waren hart, aber ihr Herz blühte. Bei ihr zu sein war für uns Gottesdienst. Einfach in ihrer Anwesenheit zu sein, sie zu erleben, war Segen. Diese Menschen gibt es. Ich greife einfach nur meine Oma da heraus. Und die muss es auch heute geben. Und ein Gedanke, der mir gerade kommt, auf die Frage, was braucht die junge Generation? Braucht sie eine Show in den Gottesdiensten? Braucht sie Bespaßungsprogramm? Ja, das lenkt ab, das ist anziehend und all das. Aber was ist es so wirklich im Kern? Was braucht es heute? Und ich sage es deutlich, es braucht Väter und Mütter in Christus, die das leben. Die vielleicht ein Stück weit selbst zerbrochen sind an ihrem Stolz, an ihrer Machbarkeit und am Herzen Gottes sind. Und dann braucht man, glaube ich, gar nicht viel sagen, um so eine Segensspur zu geben. Warum reden wir nicht über diese Dinge, die uns auch schwer fallen oder schwer gefallen sind und wo die Größe Gottes dann sichtbar wurde? Warum reden wir oft nur, zumindest in den Kreisen, wo ich herkomme, über die Richtigkeiten, wie sie sein sollten? Über das, was gut läuft. Wir präsentieren ja auf die Frage, ich merke das auch bei uns im Team, die Frage, wie geht es uns, wie geht es dir? Ja, die und die Veranstaltung war so und so. Ist doch nicht die Frage, wie geht es dir? Aber wie oft ist es so? Wie geht es dir? Und wir antworten mit dem, was wir tun. Und verdrängen all das andere. Vielleicht ist es Segen. Vielleicht ist es ein neuer Schatz, den wir heben müssen, wenn wir uns diesen Themen, die wir in unserem Leben mittragen, stellen, das in Gemeinschaft und dann wirklich reif werden und dann für die jüngere Generation ein Segen sind. Vorbilder in der Gnade, in der Güte Gottes, die auch im Zerbruch und im Zweifel und all dem Unfertigen sichtbar wird. Und deswegen die Einladung an dich, glückliches Leben, voll und ganz in dem sein, was Gott macht. Welches Schwerpunktthema hast du? Wo musst du, wenn du auf die Folie schaust, sagen, hey, das wäre so die nächste Tür, durch die ich gehen muss, der nächste Raum, den ich mal betreten muss, um mich diesem Thema persönlich zu nähern. Was wäre dein Thema? Und dass du dann deine Fragen formulierst, bevor du Antworten bekommst. Wir sind ja so voll von richtigen Antworten in unserem Leben. Unsere Wissenschaft, sie ist so groß und stark wie noch nie. Greift es in unserem Leben? Ich glaube, nur zu begrenzt. Und ich vermute einfach deshalb, weil wir nicht die richtigen Fragen stellen. Und die richtigen Fragen sind ehrliche Fragen. Was wäre deine Frage? Was wäre der nächste Raum, den du betreten musst? Die Tür, die du öffnen darfst? In die Gott dich einlädt, um voll und ganz in dem zu sein, was Gott macht. Denn dann ist es glückliches Leben. Wir sind in der Lage, Rahmenbedingungen zu schaffen, Momentaufnahmen zu schaffen, wo wir Glück fühlen. Aber glückliches Leben ist mehr. Und dieses Bild fand ich auch so bezeichnend. Ja, eine ältere Dame, gezeichnet vom Leben, aber strahlende Augen. Ein strahlendes Herz. Das ist, ich kenne die Frau nicht, aber ich dachte, so wünsche ich mir das. Ich rede hier nicht vom Paradies auf Erden. Das Leben bleibt eine Herausforderung und ein Kampf. Aber es gibt tatsächlich einen Gott, der Herrscher des Universums ist, der da drüber steht. Und das, was wir Weihnachten verkünden, was wir Ostern verkünden und feiern, das darf hier in diesen Fragen Realität werden. Nicht nur in frommen Liedern und Gefühlsduselei, sondern in unserer persönlichen Dunkelheit. Was ist der nächste Raum, den du betreten möchtest, um glückliches Leben zu empfangen? Gott lädt dich ein. Ich möchte beten, dass Gott dir hierbei hilft. Vater im Himmel, wir stehen und sitzen jetzt hier vor dir und danken dir, dass du Gott bist. Ich danke dir, dass ich dir vertrauen darf und dass ich glauben darf mit meinen Geschwistern hier zusammen, mit vielen, die das bekennen, du bist der Herr, der Schöpfer des Universums und du leuchtest mit deinem Licht in unsere Dunkelheit. Ja, Herr, wir bekennen, wir verstehen manches nicht und manches macht uns zu schaffen. Und trotzdem erleben wir, du sprichst hinein, du führst uns Schritt für Schritt. Und wir dürfen sagen, was du uns gibst, ist gut. Hilf uns zu erkennen, ganz persönlich zu erkennen, was unser nächster Schritt ist. Was die nächste Tür ist, die wir öffnen dürfen, um zu entdecken, was du vorbereitet hast. Um das Zuhause, ja, das Zuhause zu erschließen, in das du uns einlädst, in dem wir wohnen dürfen, wo du wohnst. Und dann auch sagen können, hier ist Freude die Fülle. Was du gibst, ist gut. Dieses Erbe gefällt uns und du bist unser Glück. Herr, lass diese Worte Wirklichkeit werden. Wirke du durch deinen Geist und schenk die richtigen nächsten Schritte. Amen.